Ich lese den Predigttext aus 1. Korinther 7. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht.
Liebe Greifbargemeinde, heute lässt sich das Thema für unser Nachdenken über Gottes Wort sehr einfach zusammenfassen. Haben, als hätte man nicht. Das ist wie ein Motto, das Paulus den Christen in Korinth mit auf den Weg geht. Es ist eine grundlegende Orientierung in allen praktischen Lebensfragen, jedenfalls aus seiner Sicht. Bei allem, so hört man den Paulus also raten, bei allem denkt daran, empfindet so, haltet euch vor Augen, haben, als hätten wir nicht. Also, um es ganz praktisch zu machen, ihr habt also die Liebe eures Lebens gefunden und geheiratet, prima, aber haben, als hätte man nicht. Ihr habt Kinder bekommen. Haben, als hättet ihr nicht. Ihr habt eingekauft, angeschafft, gebaut und renoviert, euch etwas geleistet. Wunderbar, aber immer schön dran denken, haben, als hättet ihr nicht. Ihr habt letzte Woche Erntedank gefeiert und euch gefreut, dass es euch gut geht. Tja, das ist ja fein, aber ihr wisst schon, das ist das Thema. Wie das sein kann, etwas zu haben und dann doch nicht zu haben, das hat in dieser Woche eine reiche Kundin des Auktionshauses Sotheby in London erlebt. Sie hatte gerade das wunderbare Bild Mädchen mit Ballon erworben, des Straßenkünstlers Banksy, für sage und schreibe 1,2 Millionen Euro. Sie hatte also Vergangenheitsform. Denn dann passierte Folgendes.
Es ist eines der begehrtesten Banksy-Werke und so wird der Preis am Auktionshaus Sotheby's in die Höhe getrieben. Der Hammer fällt bei 1,2 Millionen Euro. Das Bildspektakel zu Ende, doch dann geht's erst richtig los. Zum ersten, zum zweiten, geschreddert.
Banksy hat danach auf Instagram zur Kunde gegeben, dass er in den Rahmen des Bildes einen Aktenvernichter eingebaut hatte. Für den Fall, dass es jemals bei einer Kunstauktion verkauft werden sollte. Hätte es nun der armen Kundin geholfen, dem Lebensmotto des Apostels Paulus zu folgen? Haben, als hätte man nicht. Besitzen, ohne das Herz daran zu hängen, loslassen und ganz gelassen und entspannt sein, wenn das, was mein zu sein schien, mir doch wieder genommen wird. Also mal ganz ehrlich, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig gut an, oder? Vielleicht habt ihr schon bei der Lesung eben so einen ganz kleinen inneren Widerstand gespürt. Ihr frisch Verheirateten, wollt ihr eure Ehe so in Angriff nehmen? Verheiratet aber so, als wäret ihr es nicht? Ihr jungen Eltern, bei uns sind eine Reihe von Kindern geboren worden, wollt ihr so eure Familie sehen? Eure Familie, aber dann doch auch irgendwie wieder nicht eure Familie. Ihr, die ihr schöne Wohnungen oder Häuser habt, haben, als hättet ihr nicht? Oder nehmt alles, was die da waren, letzte Woche auf Biancas Zettel geschrieben haben, beim Erntedank, wofür wir dankbar sein sollten. Und Erntedank heißt ja, ich danke, weil es mir zugute gekommen ist und jetzt am Ende doch nicht wirklich meines. Könnte es also sein, dass uns dieses Motto, das Paulus empfiehlt, nicht so richtig überzeugt, sondern eher ein bisschen beklommen macht, ein bisschen nachdenklich stimmt, weil es sich reibt, mit unserem Glück und mit unserer Hoffnung auf Dauer. Weil wir doch, wenn wir etwas Gutes haben, uns so sehr wünschen, dass es uns auch bleiben möge. Da sitzt, ehrlich gesagt, der Rat des Apostels Paulus so ein bisschen quer wie eine Gräte im Hals. Zumal für euch junge Leute, die ihr gerade anfangt, überhaupt einmal irgendetwas Eigenes zu haben, endlich. Haben mit vollem Herzen, rückhaltlos, möge es nie aufhören. Das wäre doch dran. Also, was machen wir jetzt mit dem, was Paulus hier rät? Paulus, wäre er jetzt selbst hier, dieser kleine, unscheinbare Mann mit seinem scharfen Verstand und seiner starken Überzeugung und seiner unbedingten Loyalität zu Jesus. Paulus also, wäre er jetzt hier. Er würde sagen, ihr habt mich komplett falsch verstanden. Ich will euch doch nicht die Freude nehmen am Guten im Leben. Ich gebe euch diesen Rat, damit ihr in einer vergänglichen Welt frei und ohne Sorge leben könnt. Frei und ohne Sorge leben könnt. Das ist mein Ziel, in einer vergänglichen Welt frei und ohne Sorge leben zu können. Okay, mögen wir jetzt sagen, das klingt gut, aber wir sind ehrlich gesagt noch lange nicht so weit, dass wir dir darin folgen könnten. Was du sagst, lieber Paulus, ärgert uns schon. Es klingt nicht nach einem freien und sorglosen Leben. Es klingt eher nach innerer Distanz, nach Kälte, nach Lustlosigkeit, nach Abwertung dessen, was uns wertvoll erscheint. Gut, sagt Paulus, wenn ihr das so seht, dann will ich versuchen, euch zu zeigen, was ich eigentlich meine, was ich wirklich nicht meine und wie ich meine, was ich meine. Einverstanden? Seid ihr dabei? Okay. Erster Schritt, was ich meine. Paulus hat, wenn er so redet, zwei große Linien aus der Bibel im Sinn. Zwei Linien, die wir in der ganzen Bibel immer wieder finden. Von der Vergänglichkeit redet die eine, von der Kürze der Zeit die andere. Und das ist nur auf den ersten Blick und nur scheinbar dasselbe. Von der Vergänglichkeit aller Dinge reden schon die Weisen im Alten Testament. Einer dieser Weisen ist der sogenannte Prediger Salomo, Kohelet, wie er auch heißt. Er ist der große Skeptiker unter den biblischen Zeugen. Seine Botschaft in wenigen Worten zusammengefasst lautet: Nichts ist beständig, nichts bleibt. Wir kommen nackt zur Welt und wir verlassen diese Welt nackt. Und von allem, was zwischen diesem nackten Anfang und diesem entblößten Ende stattfindet, bleibt uns gar nichts. Im Grunde genommen ist darum auch alles vergebens. Vergänglich gleich vergebens. Ist in Ordnung, genieße, was du hast, mehr kriegst du nicht, am Ende kommen Krankheit, Schwäche, Sterben, Tod, aus, Ende. Was also soll das Ganze? Keine Ahnung, das ist die Linie der nüchternen, weisen Leute. Nichts bleibt, alles ist vergänglich. Die Bäume blühen und grünen und dann Mitte Oktober fallen die Blätter zu Boden und der Baum steht kahl da. Die Ehe scheidet spätestens der Tod. Häuser werden zu Ruinen, Autos werden zu Schrott. Bücher werden zu Altpapier, das ist besonders schwer in der Unistadt zu sagen, Bücher werden zu Altpapier, aber so ist das nun einmal. Die eine große biblische Linie sagt, alles ist vergänglich. Und man muss übrigens kein Christ sein, um das zu verstehen. Und vielleicht ist mancher sogar erstaunt, dass wir Christen diese Gedanken auch teilen, dass sie Teil sogar unserer Heiligen Schrift sind. Doch sagen wir dann, wir kennen den Schmerz. Ich kenne den Schmerz. Ich weiß noch, wie das war, als ich mein Elternhaus verkauft habe. Bis heute bin ich nicht ein einziges Mal seitdem wieder durch die Straße in meiner Heimatstadt gegangen, in der es steht. Ich weiß noch, wie das war, als unsere Kinder aus dem Haus gingen und ich dem Rücklicht des Autos hinterher blickte und eine Welt zusammenbrach. Ich spüre am eigenen Leibe schmerzhaft, wie das Leben rast. Mit zunehmendem Alter übrigens immer schneller, weil so viel Vertrautes passiert, das man schon erlebt hat, ist das Zeitempfinden reduziert bzw. beschleunigt. Also früher dauerten 90 Minuten im Stadion irgendwie länger. Jetzt rauschen sie vorbei, außer an Abenden wie gestern. Kaum ist Frühling, ist auch schon wieder November in Pommern. Die neuen, ihr werdet es schon erleben. Es geht alles so schnell. Ich habe erlebt, wie das Leben aus geliebten Menschen wich, wie sie immer weniger wurden und schwächer. Und ich weiß, wie es ist, am Grab zu stehen und zu erkennen, niemand bleibt. Niemand. Die andere Linie aber, und es ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, redet völlig anders. Paulus redet hier von der kurzen Zeit, die bleibt, bis der Herr kommt. Für die, die mit Jesus unterwegs waren und seinen Tod erlebt hatten, die ihn danach als vom Tod Erweckten aufs Neue trafen, für die, zu denen er sprach und die er dann in alle Welt hinaus sandte, für die war klar, er kommt. Jesus kommt wieder. Bald, sichtbar für alle Welt. Nicht nur für ein paar fromme Leute, sondern für alle Welt. Und dann, wenn er kommt, dann wird alles gut. Nicht nur alles vergeblich und vergänglich und dem Tode geweiht. Nein, alles neu, wiederhergestellt, gut, heil, auf Dauer. Diese alte Welt mit ihrem Leid und Schmerz vergeht. Die Zeit bis dahin ist kurz, dann wird Jesus da sein, Jesus als König. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt, bald, die Zeit ist kurz. Das Vergehen alles Guten und Schönen ist das eine, aber es vergeht eben auch das Leid und das Böse und der Tod. Und das Grab ist dann nicht das Ende, Jesus steht am Ende da und wartet und wenn er kommt, wird alles neu. In unserem Apostel Paulus steckt beides drin. Er ist stocknüchtern, wenn es um unser Leben geht, um die Vergänglichkeit und um den Zustand der Welt. Da hat er nicht viel Hoffnung. Aber weit mehr ist er voller Zuversicht, dass Jesus kommt und dass dann alles gut wird. Und daraus zieht er eine bestimmte Folgerung. Er sagt, bindet euch nicht rückhaltlos an das Irdische, als gäbe es kein Ende. Wartet auf das Neue, wartet auf Jesus. Weise und zugleich erwartungsvoll, das ist seine innere Haltung. Und daraus zieht er diese Folgerung, ihr sollt nicht weltfremd werden, asketisch. Ihr sollt auch nicht innerlich dauernd auf gepackten Koffern sitzen, distanziert. Ihr sollt in der Welt leben, heiraten, Kinder kriegen, Häuser bauen, Sachen kaufen, politisch denken, euch einmischen. Ihr sollt euch freuen, auch weinen. Aber ihr sollt immer wissen, das ist vorläufig, das ist zeitlich, das ist das Vorletzte, es ist nicht das Letzte. Darum haben, als hätte man nicht. Versteht ihr es jetzt besser? Ja, möchten wir jetzt vielleicht sagen, schon irgendwie ein bisschen. Nur, lieber Paulus, es gibt da so ein kleines Problem. Deine Tage sind jetzt auch schon ein bisschen länger her, also genau genommen bald 2000 Jahre. Das kann man jetzt nicht unbedingt so als kurz nennen. Die Zeit ist kurz. Und bis jetzt ist der Herr ja noch nicht wieder eingetroffen. Verstehst du unser Problem? Tja, wäre er jetzt hier, sagen, ich verstehe das schon. Und trotzdem, lasst euch mal nicht ablenken von der Spur, auf die ich euch bringen wollte. Ich weiß ja auch nicht genau, wie es um die himmlische Zeitplanung aussieht und warum Jesus noch nicht wieder da ist. 2018, sagtet ihr, Donnerwetter. Ich weiß es nicht. Jesus scheint sich mehr Zeit zu lassen, als ich dachte. Vielleicht sollte ich auch sagen, Jesus scheint uns Menschen mehr Zeit zu lassen, als ich dachte. Wir sind hier offenbar noch nicht fertig. Oder Jesus scheint der Welt mehr Zeit zu lassen, als ich dachte. Es ist noch immer Zeit, sich zu besinnen und zu Gott umzukehren. Also ich kenne den himmlischen Fahrplan ja auch nicht. Aber es ist ganz gewiss, es geht nicht auf ewig so weiter. Ganz bestimmt nicht. Und denkt nochmal nach. Ich versuch's mal so. Das ganz Neue, wo die Zeit kurz ist, kommt für jeden Menschen. Sei es, dass er das Kommen des Herrn selbst erlebt, mit aller anderen Welt zusammen, oder sei es, dass er selbst durch das Sterben hindurch in die neue Welt versetzt wird. Beides kann passieren. Und dann stimmt doch letztlich alles wieder für euch. Die Dinge dieser Welt sind nicht ewig, sie sind vergänglich, vorletztes, nicht letztes. Und die Zeit ist kurz, sehr kurz, weil ihr in jedem Fall bald dem Herrn begegnen werdet und aus der Zeit in die Ewigkeit berufen werdet. Darum macht es in jedem Fall Sinn zu sagen, ich will haben, als hätte ich nicht. Okay, so meine ich das. Jetzt muss ich euch aber kurz sagen, wie ich es ganz sicher nicht meine. Also zweiter Schritt, was ich ganz sicher nicht meine. Ich meine nicht, definitiv nicht, dass die schönen Dinge dieser Welt zu verachten sind. Das meine ich ganz bestimmt nicht. Solche Leute gibt's ja auch. Sie erkennen, wie vergänglich alles ist. Sie wissen, wie kurz unser Leben währt. Und ihre Folgerung, die sie daraus ziehen, lautet, besser gar nicht erst haben. Nicht haben ist das Bessere. Nicht haben. Merkt ihr den Unterschied, liebe Schwestern und Brüder? Paulus sagt, haben. Und dann schiebt er hinterher, als hätte man nicht. Man muss aber erst einmal haben, um so zu leben, als hätte man nicht. Ich gebe zu, es ist ein schmaler Pfad. Wenn man das ganze Kapitel im ersten Korintherbrief liest, dieses siebte Kapitel im ersten Brief an diese Gemeinde, dann ist es eine milde Untertreibung, wenn man sagt, Paulus redet hier schon sehr abgeklärt und sehr nüchtern von der Ehe. Er redet so, dass man gerade noch mit etwas Mühe erkennt, die Ehe ist etwas Gutes, Gottes Geschenk und Gottes Gabe. Paulus zeigt hier sogar eine ziemlich große Sympathie für den freiwilligen Verzicht auf die Ehe. Er selbst blieb ja unverheiratet. Und was er über die Ehe zu sagen hat, klingt nicht wirklich romantisch. Es klingt eher, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, wie eine Notgemeinschaft zur Bewältigung des Sexualtriebs. Immanuel Kant würde sehr gut dazu passen. Die Ehe als eine Art Nutzergemeinschaft, Kant definiert sie so, sie sei ein Vertrag zum wechselseitigen Gebrauch der Geschlechtsorgane. Ernsthaft. Und das ist schon so ein bisschen grenzwertig, wenn man denkt, es sei doch eigentlich gut zu heiraten. Aber Paulus überschreitet diese Grenze nicht. Er überschreitet sie nicht zu den Verächtern der Ehe und zu den Feinden von Leib und Liebe. Er bleibt auf dieser Seite der Grenze. Gottes Gabe ist die Ehe. Wer heiratet und Kinder zeugt und gebiert, wer Häuser baut und sich am wirtschaftlichen Leben beteiligt, tut etwas Gutes, etwas, das Gott gefällt. Das sollt ihr haben. Und nicht halbherzig, nicht mit vielen Vorbehalten. Ihr sollt es haben. Ihr sollt euch binden in der Ehe für das ganze Leben, wie kurz oder wie lang es auch sei. Ihr sollt keine Nomaden sein. Ihr sollt nicht auf Kosten anderer leben. Es kann sein, dass einige das Leben alleine leben wollen oder müssen. Aber das ist nicht das Gesetz für alle. Es kann sein, dass sich einige ganz in den Dienst für Gottes Sache stellen, aber das ist nicht das Gesetz für alle. Das ist wichtig, denn wir könnten in unserer Zeit, heute, 2000 Jahre nach Paulus, einem ganz anderen Irrtum an dieser Stelle unterlegen. Sind wir weniger in der Gefahr, die Liebe zwischen zwei Menschen zu nüchtern zu sehen, so sind wir vielleicht heute eher in der Gefahr, tatsächlich auf eine falsche Weise zu haben, als hätten wir nicht. Indem wir uns nämlich nicht binden oder indem wir uns nur auf Zeit binden. Indem wir zum Beispiel sagen, nur solange es gut geht. Indem wir zum Beispiel zusammenziehen und das Bett teilen, aber mit Vorbehalt und nicht den Bund schließen, der uns vor Gott und den Menschen für immer bindet. So meint es Paulus gewiss nicht. Wir sollen haben, ohne Wenn und Aber, mit einem ganzen, unbedingten, konkurrenzlosen Ja zum anderen, für das ganze kurze Leben. Aber wenn es fast zu gut in den Worten des Apostels versteckt ist, wir werden nicht aufgerufen, das Leben in der Welt zu verachten. Wir können Paulus nicht zum Zeugen haben, wenn wir uns dem Leben und seinen Entscheidungen verweigern. Nun, lieber Paulus, wir wüssten nur gerne zum Schluss ein bisschen konkreter, wie das denn funktionieren soll. Wie können wir denn haben, als hätten wir nicht? Es ist wieder die Frage, die uns bei Greifbar so sehr beschäftigt. Und wer jetzt neu ist, wird ihr immer wieder begegnen. Nämlich die Frage, was wird eigentlich aus uns? Was werden wir für Menschen, wenn wir Jesus folgen? Wie sieht das aus, das Leben als lebendige und mündige Christen? Darum dritter Schritt, wie ich das meine, was ich meine. Ich will versuchen, in diesem letzten Gedanken die Haltung und das Verhalten zu zeigen, das dem Haben, als hätte man nicht, entspräche. Zunächst die Haltung. Sie liegt zwischen den beiden Extremen, die wir meiden sollen. Auf der einen Seite sollen wir alles Irdische keineswegs verachten. Andreas Scheuermann hat das letzte Woche aufs Feinste beleuchtet. Es ist Gottes gute Gabe, die wir dankbar empfangen sollen. Auf der anderen Seite sollen wir uns in allem Irdischen nicht verlieren. Wir sollen also das Irdische nutzen und genießen, es verantwortlich verwalten und das uns Anvertraute irgendwann an andere weiterreichen. Wir werden vielleicht die Ehe ein bisschen mehr genießen und ein bisschen mehr fühlen, als der alte Paulus sich vorstellen konnte. Wir werden uns um Kinder kümmern und unseren Beruf als einen fortwährenden Gottesdienst betreiben. Aber dann werden wir immer wieder die Grenze sehen. Wir werden uns ihr vielleicht sogar bedrohlich nahen. Der Grenze, an der das Vorletzte zum Letzten wird. Die Grenze, an der Gott nicht mehr Gott sein darf, weil unsere Beziehung und unser Besitz zu unseren Göttern werden, zum Letzten, zum Höchsten, zu den sogenannten Habseligkeiten, zum Rettungsanker, zum Mittelpunkt unseres Herzens. Das ist das andere Extrem. Spielen wir es durch. Der Hans, ja nicht Lukas sagen, also der Hans wird also die Grete lieben. Und die Grete den Hans. Und wenn es gut geht, lieben sie wiederum zusammen Kinder und haben ein Herz für Gottes Sache in ihrer Lebenswelt. Sie haben einander und sie haben einander wirklich, treu und beständig. Sie haben einander mit dem festen Versprechen vor Gott und den Menschen, beieinander zu bleiben und füreinander zu sorgen. Und dann geht es ihnen hoffentlich gut miteinander. Durch manche Krisen hindurch sicher, aber so, dass ihre Liebe und ihr Vertrauen, ihr Erbarmen und ihr gemeinsames Trachten wachsen. So ist es recht. Und dann stoßen sie an diese Grenze, jenseits derer das Vorletzte zum Letzten würde und das Geschaffene angebetet. Hans fürchtet und liebt dann seine Grete über alle Dinge. Und das tut weder dem Hans gut, noch der Grete, noch der ganz und gar irdischen Liebe zwischen Hans und Grete. Denn dann muss die Grete dem Hans zum allerletzten Halt und zur Retterin vor allem Unheil werden. Und das kann die Grete doch gar nicht. Und dann kommt der Paulus und sagt, erinnert euch doch mal an die Weisheit der Bibel. Nichts auf Erden ist von Dauer. Die Zeit ist kurz, bis der Herr kommt. Was, lieber Hans, tust du, wenn deine Grete mal nicht mehr an deiner Seite ist? Sie ist irdisch. Und was wirst du sagen? Wie beschämt wirst du sein, wenn der Herr kommt in seiner ganzen Majestät und Macht? Jesus ist ewig. Grete ist es nicht. Sie ist irdisch. Also lass doch bitte die Grete Grete sein und Christus dein einziger Trost im Leben und im Sterben. Es tut dann, wenn der Hans die Grete liebt, ein bisschen weh. Und das darf es auch. Aber dann hat er sie, als hätte er sie nicht. Aber wie können wir das, was jetzt immer noch ein bisschen abstrakt ist, einüben? Nach der Haltung, also die Handlung. Mir sind ein paar geistliche Übungen in den Sinn gekommen und die gehen ganz schnell und sind 4 zum Mitnehmen für die Woche. Die erste Übung setzt beim Gegenteil ein. Mit der ersten Übung denke ich an das, was uns versagt bleibt. Vielleicht erlebt ein Hans gerade nicht, dass er eine Grete liebt und eine Grete ihn. Vielleicht bleibt er allein. Oder er hat etwas anderes, Zeitliches, so sehr ersehnt und nicht oder nicht mehr empfangen. Das, wonach unser Herz strebt, Besitz, Ehre oder Macht. Das wird den Hans schmerzen, sehr. Und dann kommt die Übung. Im Schmerz die Freiheit annehmen, die das Nicht-Haben mit sich bringt. Alles, was ich nicht habe, ist auch keine Last in meinem Leben. Ich muss mich weder kümmern noch sorgen. Mein Gepäck ist leichter. Ich kann vielleicht mehr als der, dem alles zuteil wurde, meine Freude zuerst an Christus haben, mein Herz ganz an Gott hängen und meine Zeit und Kraft für ihn einsetzen. Mit der zweiten Übung denke ich an die, die viel besitzen. Vielleicht echte Habseligkeiten. Die Übung, zu haben, als hätte man nicht, bestünde hier in der Großzügigkeit. Ich übe meine Freiheit, indem ich schenke, indem ich großzügig bin, indem ich etwas weggebe, das wegzugeben mir nicht leicht fällt, das aber einem anderen Freude macht oder ihm dient. Und als Nebenwirkung wird wiederum unser Gepäck leichter. Mit der dritten Übung denke ich an die, die sich verabschieden müssen. Verabschieden von Aufgaben, vom Studium, von Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Irgendwann ein Stück auch von den Kindern, die immer selbstständiger werden. Das fängt übrigens bei dem ersten Kindergartentag schon an. Da fängt es schon an, weh zu tun, weil es ist nicht mehr, ne? Werde ich noch merken. Wieder tut es weh. Und wieder ist es eine Übung. Ich nehme diesen Schmerz an. Ich hatte so viel in dieser Aufgabe, in diesem Team, in dieser Beziehung, in dieser familiären Konstellation. Aber sie sind alle zeitlich und nur Jesus ist ewig. Und mit der letzten Übung denke ich an die Paare unter uns. Und ich hoffe sehr und bete, dass sie in ihrer Liebe wachsen, aufeinander zu und nicht voneinander weggehen. Aber das Haben, als hätte man nicht, das zeigt sich konkret, wenn Paare zusammen offen bleiben für Gottes Rufen und Gottes Aufträge. Wenn bei aller familiären Innenpolitik Jesus uns als Paare und Familie anrufen darf. Ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich da oder dort. Ich brauche dich, auch wenn dich das Kraft und Zeit kostet und sicherlich auch ein Stück eures privaten Paradiesgärtchens in eurer Beziehung. Ich brauche dich hier in der Gemeinde oder dort im Gemeinwesen oder vielleicht, warum denn eigentlich nicht, ich brauche dich in der weltweiten Mission Gottes irgendwo da draußen. Wirst du mir jetzt folgen, auch wenn es eure Pläne stört? Sprecht ihr über so etwas als Paare? Ich kann es auch etwas abstrakter sagen. Es geht darum, zu haben, als hätte man nicht, will sagen, auch in einer guten christlichen Ehe nicht zu verbürgerlichen. Eine gute christliche Ehe ist nicht dasselbe wie eine bürgerliche Ehe. Also nicht so selbstgenügsam zu werden, dass Jesus mit seinen Aufträgen zu euch gar nicht mehr durchdringt, weil wir alles so festhalten, was wir haben, an Karriere, Besitz, Zweisamkeit. Diese Übung ist auf den ersten Blick schwer. Auf den zweiten macht sie eure Ehe nicht ärmer, sondern sehr viel reicher. Schluss. Paulus hat nicht geschrieben, ihr sollt predigen, als predigten wir nicht. Also das wird dann. Nach einigem Überlegen hat die Käuferin des Banksy-Bildes beschlossen, die Schnipsel zu behalten. Kunstkenner sagen, das Bild ist jetzt noch wertvoller, das ist aber ein anderes Thema. Sie beantwortet also die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Und sagt, jetzt erst recht ist es Kunst. Auch in dieser Form, so geschreddert. Ich glaube, Paulus hätte sein Vergnügen daran, dass sie jetzt hat, als hätte sie nicht. Und wenn ihr diese Haltung annehmen und euch darin üben wollt, dann ruft Gottes Volk.